Wunderschönen guten Morgen hier beim Le Brunch in Episode 3435 am 30. Juni 2024 begrüße ich euch ganz herzlich gemeinsam mit Micha und Manu unter ganz, ganz besonderen Umständen, aber dazu gleich mehr. Guten Morgen.
Moinsen.
Guten Morgen.
Manu befindet sich im Hotel-WLAN, wenn ich das richtig verstanden habe, von einem Event, wo er auch später noch berichten wird. Und ich bin in den Alpen rund um den Gardasee in einem Hotspot im Auto am Schwitzen, um euch diesen Brunch näher zu bringen. Es war ein großes Abenteuer, bei uns hat es im Airbnb das Internet zerschossen. Aber zum Glück, danke an die Telekom, haben die ja gerade einen Hotspot mit unendlicher Datenflatrate, die mir jetzt ermöglicht, ja, das Ganze komplett mobil mal zu machen. Ich hoffe, nicht zu viele Autos kommen vorbei und wenn mal eine italienische Vespa hier vorbei düst, sei es mir bitte verziehen.
Das ist Stimmung, das ist einfach Sonderatmosphäre. Das gibt einen
Bonus. Wir sollten noch italienische Musik im Hintergrund laufen lassen.
Genau.
Kommen wir doch gleich zu den wichtigen Ansagen. Wir haben ja das Gewinnspiel, das quasi bis heute lief, ne? Das zu Endless Ocean. Aber wir können natürlich die Gewinner, weil ihr ja theoretisch dann heute noch als Stichtag mitmachen könnt, wenn ihr diesen Cast direkt hört, am 30. Juni könnt ihr noch mitmachen, werden wir also nächste Woche verkünden. Wir hatten wahnsinnige 4 Episoden letzte Woche. Und zwar einmal Still Wakes the Deep. Mit dir, Micha, das war wieder gemeinsam mit deinen Freunden zu Still Wakes the Deep. Habt ihr euch horrormäßig gut unterhalten gefühlt in der Tauchglocke der Liebe? Dann gab es den großen Le Snack, da hatten wir Spaß und haben über Arcade Racer 2024 gesprochen. Das war auch ein großes Vergnügen, das kann ich jedem nur ans Herz legen. Da waren richtige Perlen dabei, Spiele, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Und Manu, für mich zumindest ganz überraschend, hast du auch noch einen weiteren Cast aufgenommen, nämlich hauptberuflich streamen auf Twitch mit Lumenti im Interview. Habe ich auch sehr interessiert hier in meinem Auto gehört, als ich so durch die Alpen gefahren bin. War ein sehr schönes Interview, sehr, sehr spannend. Und Le Buffet gab es ja auch noch, also die besten Spiele im Juni im Game Pass, PlayStation Plus und Co.
Volles Programm, mehr Folgen als sonst. Aber aus Zeitgründen dann eben auch mal jetzt diese Woche rausgeballert. Bei Lumenti deswegen auch, weil die diese Woche auf der TwitchCon ist und wir darüber geredet hatten. Ich hatte eigentlich vor die nächste Folge cool. Und dann ist mir eingefallen, ach ja klar, wir reden ja über die TwitchCon, deswegen muss das jetzt diese Woche auch noch raus. Und Gürtel und Le Buffet lassen sich ja auch immer ein bisschen schlecht verschieben, weil die am Monatsende ja gesetzt sind. Also ein kleines Goodie für alle Backer und SupporterInnen. Ein paar Folgen mehr als sonst üblich bei uns.
Dann kommen wir doch direkt zu den Games und damit auch zu dem Thema, warum du gerade im Hotel-WLAN bist, nehme ich an. Du bist nämlich gar nicht zu Hause, sondern, Manu, in
Amsterdam. Endlich mal. Ich war noch nie in Amsterdam, ich war noch nie in Holland. Ich bin ja im Süden Deutschlands
stationiert.
Für viele von euch ist es ja so ein klassisches mal am Wochenende rüber nach Holland fahren oder so. Ich war noch nie in Holland, ich war mal in Dänemark und so. Und dann dachte ich mir, ach, sehr schön, jetzt habe ich die Gelegenheit, nach Amsterdam zu fahren. Für IGN Deutschland bin ich unterwegs, um mir die MagicCon anzuschauen. Und wie der Name es schon sagt, MagicCon, es ist einfach eine Convention, da geht es nur ausschließlich um Magic the Gathering. Das über 30 Jahre alte Sammelkartenspiel ist immer noch so aktiv wie selten, also wie nie zuvor. Und ist einerseits eben eine große Veranstaltung hier für Europa. Also die ganzen Leute aus den USA und so sind auch hier. Das ist dann die große MagicCon. Gibt es immer in verschiedenen Städten, in Chicago und in letztes Jahr war es, glaube ich, in Barcelona. Und dieses Jahr Europa eben in Amsterdam. Ganz viele Deutsche hier, heute auch ganz viele mit, also am Tag der Aufnahme ist vor dem Länderspiel jetzt noch, ganz viele im Deutschland-Trikot auch. Also man hört wahnsinnig viele deutsche Magic-Leute, Magic-Spieler und Spielerinnen Und es ist eine Mischung aus Turnier. Also es gibt ganz viele Pro-Turniere. Also die Pro-League ist da, das heißt die Profi-Liga, wo eben die Leute um sehr viel Preisgeld spielen. Da kann man zugucken. Dann gibt es eben natürlich auch ganz viel Open-Play-Era. Also wenn ihr den Podcast schon eine Weile verfolgt, ich war ja auch auf der BGG-Con zum Beispiel in Indianapolis, wo ganz viele Spieletische dann auch aufgebaut werden, wo du dich einfach hinsetzen kannst und die ganzen verschiedenen Magic Spielarten spielen kannst. Da, du kannst ein Schildchen aufstellen, ich suche jemanden zu spielen, oder du verabredest dich halt mit Creatoren. So Leute sind dann auch da, die dann eben Turniere veranstalten und so. Und es gibt so Panels. Deswegen bin ich natürlich auch hauptsächlich da, wo neue Sachen vorgestellt werden, wo die Leute von Wizard of the Coast dann eben, was weiß ich, Einblicke geben in, was mich jetzt besonders interessiert hat heute, zum Beispiel, wie das Set für Assassin's Creed designt wurde. Ja, da gibt es jetzt eben, war jemand von
Ubisoft. Ah, die machen da wieder dieses Outer Worlds-Ding, ne? Ja, genau.
Genau, die haben so ein Extended Universe oder Multiversum, wo sie dann eben Sondersets rausballern zu Herr der Ringe, Fallout war letztens auch dabei. Und jetzt eben das Neue, das erste Mal eine Kooperation mit Ubisoft, gibt es ein eigenes Magic-Karten-Set mit rund 100 Karten, wo man dann eben, also ich habe gerade eine Runde gespielt, witzigerweise, und dann hast du halt Ivor zum Beispiel als Karte. Ja, und Assassinen und so sind ja jetzt nichts Unbekanntes im Magic-Universum. Da geht es ja generell auch viel um Meucheln und, und so. Aber sie haben ganz cool die Mechaniken halt umgesetzt. Also der Haystack, der Wagen voller Heu, ist natürlich genauso drin als Karte. Da kannst du dann Kreaturen drin verstecken, ganz witzig umgesetzt. Die tappst du dann halt so. Oder du hast eben auch zum Beispiel, dass du als Assassine erstmal die Karte verdeckt, quasi gecloaked, also in Disguise, unerkannt. Du kannst die Karte quasi unerkannt spielen und sie dann halt erst zum richtigen Moment mit weiterem Mana-Einsatz dann beschwören, was natürlich auch 1:1 aus dem Videospiel so ist. Natürlich der Leap of Faith ist dabei und natürlich die versteckten Klingen. Solche Sachen. Und sie haben eine neue Mechanik eingeführt, die Freerunner, also dieses, was man aus den Assassin's Creed-Spielen halt kennt, Wallruns und so weiter. Das heißt, das haben sie dann auch versucht, mechanisch irgendwie abzubilden. Echt ganz cool geworden, schönes Set geworden. Natürlich für Sammler und Sammlerinnen auch immer super interessant, dass du dann, Leonardo da Vinci als eigene Karte jetzt in Magic hast. Ja, und dann kannst du halt mit Leonardo da Vinci so kleine Hubschrauber. Es ist so ein Running Gag in Magic. Da gibt's die Levi-Copter, Thopter. Ornithopters, so heißen die. Und Leonardo da Vinci gibt's auch so eine berühmte Zeichnung, der hätte doch fast mal den Helikopter schon erfunden, so einen frühen Prototypen. Und innerhalb dieser Magic-Welt ist jetzt quasi Leonardo da Vinci derjenige, der die Ornithopter von Magic erfunden hat. Also solche kleinen selbstreferenziellen Easter Eggs sind dann drin. Das ist ganz, ganz putzig.
Witzig, ja, was man aus Assassin's Creed alles machen kann.
Ja, Wahnsinn. Und Magic ist echt ungebrochen. Also ich fand es jetzt auch faszinierend, einfach zu gucken, wie stark die Szene hier auch noch aktiv ist. Und es sind wirklich Tausende von Leuten da, die einfach nur in die Halle gehen und die ganze Zeit Magic spielen. Das ist echt erstaunlich.
Das ist doch nach wie vor auch immer noch das meistgespielteste Trading-Card-Spiel, oder?
Ja, würde ich definitiv
sagen. Mit Abstand das größte, ja. Also die Konkurrenz wird ja immer größer durch das Disney Locana.
Genau, aber Disney Locana ist halt noch sehr jung, das muss ich erst beweisen. Und Yu-Gi-Oh! Und solche Geschichten, Pokémon, das sind eher Sammlergeschichten. Also gerade Pokémon ist eher in der Sammler-Ecke, glaube ich, sehr erfolgreich, aber nicht auf dem Profi-Turnierspiel und auch auf dem Amateur-Level. Mhm. Gerade zum Beispiel jetzt der Commander-Modus. Ja, das ist so ein Modus, der eben 4, also 4 Leute, jeder gegen
4 Spieler, 1 gegen 1, ja.
Genau, und der ist so beliebt geworden, da gibt's YouTube-Channels, die nichts anderes machen, als nur dieses Commander zu spielen. So ein bisschen wie diese Rollenspiel-D&D-Geschichten, die auch auf YouTube so gut funktionieren, ist das halt ein Modus. Ja,
die gehen halt auch ewig, diese Partien, ne? Genau. Über eine Stunde teilweise. Ich hasse an dem Commander-Format ja, dass man über 100 Karten hat, oder ich glaube 100 Karten Minimum. 100 und dann kann ich die Dinger immer nicht mehr mischen. Das ist immer so zum Kotzen. Ich würde das so gerne spielen. Aber immer wenn ich diese Karten dann durchmischen muss, was man ewig oft machen muss, weil man halt da so viele Suchkarten hat, um halt Schlüsselkarten aus seinem viel zu großen Deck zu nehmen, wo auch immer nur jede Karte einmal halt drin sein darf. Das ist noch so ein Kniff davon. Und dann kriege ich diese Karten halt nicht gemischt. Und nur deswegen kann ich dieses Format nicht spielen. Das ist so schade.
Da stehst du dir aber selber im Weg, ne?
Naja, ich weiß nicht, wie ich das lernen soll. Was meinst du, wie lange ich das schon versuche, diese Karten da zu mischen? Es klappt einfach nicht. Es sind mir zu viele. Es ist dann so Stress.
Vor allem, wenn du die dann noch gesleeved hast, ja, dann ist das Deck ja nochmal richtig dick.
Gut, ja, ich habe allen die Last abgenommen, so möchte ich es mal einleiten, und Fantasian gespielt. Das wurde ja angekündigt auf der Nintendo Direct für die Nintendo Switch und als Remake sozusagen. Das ist dieses Apple Arcade iOS Game, was für Apple Arcade gemacht wurde, mitfinanziert wurde von Mistwalker, also von Sakaguchi und von Uematsu. Habe insgesamt 10 Stunden reingespielt und muss oder würde sagen, kriegt eure Hoffnung nicht zu hoch. Das Spiel ist nicht so genial. Also ich finde, der Soundtrack, der Uematsu ist über alle Zweifel erhaben. Aber spielerisch hat es auch ein paar gute Kniffe. Es ist aber ansonsten eigentlich sehr generisch. Also es ist so dieses typische Held verliert seine Erinnerung, muss sich dann alles irgendwie wieder wieder irgendwie durch so Bruchstücke wiederkriegen seine Erinnerung, findet ein Mädchen, das so ähnlich auch so ist wie Aerith von Final Fantasy. Und ja, das finde ich irgendwie dann doch sehr fantasielos. Insgesamt habe ich von Sakaguchi einfach von der Handlung deutlich mehr erwartet. Sehr cool ist das Kampfsystem, das haben sich clever ausgedacht. Ist auch da also sehr standardmäßig, aber es gibt halt diesen Kniff, dass man sich alle Gegner so einsammeln kann, der Zufallskämpfe, und sie dann alle auf einmal besiegen kann. Man kann selber dann oben links in der Ecke so über so ein Symbol ein Item, ein Gegenstand, den man relativ früh kriegt, einsammeln, alle Zufallsgegner, und dann gegen 30 Gegner zum Beispiel maximal gleichzeitig antreten, um sie dann halt am Stück umzumöppeln und nicht irgendwie alle 10 Sekunden einen Zufallskampf zu haben. Das ist ein witziger Kniff, der auch gut eingebunden ist, der auch Spaß macht. Vor allen Dingen, weil man die Attacken immer mit dem Finger auf dem iOS-Bildschirm dann so zielen muss. Also man kann dann so eine Kurve werfen von einem Magiespruch oder so ein Slash von einem Schwert auch machen in eine gewisse Richtung oder dem so einen gewissen Spin geben, um mehrere Gegner gleichzeitig zu treffen. Und das ist ein ganz cooles System, das vor allen Dingen über iOS, über den Touchscreen halt Spaß macht. Ich frage mich schon, wie sie das dann umsetzen. Wahrscheinlich den Analogstick dann so ein bisschen spinnen und so ein bisschen anwinkeln, um das auf der Switch auch zu machen. Soundtrack, wie gesagt, über alle Zweifel erhaben. Das ist richtig gut. Und ansonsten ist es halt ohne große Probleme das beste japanische Rollenspiel auf Mobile. Aber jetzt, seitdem RetroArch und sowas halt auch auf den Smartphones läuft, könnte ich auch ein Dragon Quest problemlos spielen oder irgendwas. Also ein Dragon Quest 9 zum Beispiel vom Nintendo DS auf meinem Smartphone, was halt dann wiederum viel, 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 viel besser wäre als halt das Fantasian. Ja, also ich bin, muss ich sagen, ein bisschen enttäuscht und will so eine kleine Warnung ausgeben, einfach, dass ihr euch nicht zu sehr drauf freut. Es ist für jemanden, der halt vielleicht sein erstes JRPG spielt, ist es okay und gut. Aber wer jetzt schon viele davon gespielt hat, finde ich, wird auch schnell gelangweilt. Gerade von der Handlung, die finde ich relativ einfallslos.
Also mich interessiert es nach wie vor, weil sämtliche Hintergründe aus Dioramen gemacht sind. Die sind halt handgemacht. Und das finde ich extrem cool. Ich habe jetzt gar nicht erwartet, dass es irgendwie inhaltlich extrem innovativ ist, weil wenn wir ganz ehrlich sind, sind die meisten JRPGs mittlerweile inhaltlich ein bisschen auserzählt. Da gibt es selten Sachen, die wirklich komplett neu sind. Finde ich aber okay, schreckt mich gar nicht ab. Michi, ich muss sagen, du schockst mich jetzt nicht, weil ich muss sagen, diese Hintergründe finde ich halt extrem geil. Also Diorame insofern, weil die sind halt wirklich von Hand gebaut und dann irgendwie abfotografiert oder abgescannt worden. Und das gibt dem Ganzen so einen gewissen Charme. Und was ich irgendwie an diesem Spiel auch mag, ist halt wirklich die Optik. Das hat so einen sehr sonderbaren Cyberpunk-Low-Poly-Stil. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Es gibt so Hintergründe, wo du so ganz merkwürdige Maschinen zum Beispiel hast, die in der Landschaft irgendwie platziert sind oder so. Oder du hast generell eine super... Ich finde das Art-Design einfach extrem cool. Also ich würde es alleine deshalb gerne spielen, weil das Art-Design wirklich geil ist.
Ja, das Art-Design gefällt mir auch ganz gut. Was mir aber dann wiederum nicht gefallen hat, ist halt dieses typische, ja, hier ist noch eine Schatzkiste um die Ecke. Du musst halt hier den einen Winkel von dem Diorama dann sozusagen noch erkennen und dann siehst du schon die Schatzkiste, rennst dann hin und dann ist da irgendwie wieder eine Phönixfeder drin oder ein Ether-Up oder ein MP-Kram. Dasselbe Problem, was meiner Meinung nach ja schon FF16 auch hatte, dass du halt in den Schatzkisten eigentlich viel zu viel Quatsch findest, als dass es sich lohnt, da diese kleinen Logik-Puzzles sozusagen für zu lösen. Also bisher ist jede Schatzkiste fast eine Enttäuschung. Hier und da gibt es dann so besondere Schatzkisten, die man auch mit speziellen Schlüsseln, die man in den Kämpfen freischalten kann, erspielen kann. Da sind dann wiederum coole einzigartige Waffen drin oder eine einzigartige Rüstung. Thema Charaktersystem ist auch nicht sehr komplex. Die Charaktere sind eigentlich vorgefertigt und man kann nur so ein bisschen im Detail dann durch die Waffe und vielleicht einen Verteidigungsgegenstand dem Ganzen ein bisschen einen rollenspieligen Charakter geben. Also die dann individuell gestalten.
Ja, ich verstehe. Das Einzige, was mich wirklich abschreckt, sind Zufallskämpfe. Ich finde, also dass du über die Karte läufst und dann auf einmal irgendwie in so einem Battlescreen landest, das habe ich bei den alten Final
Fantasy. Das ist ja gerade da nicht, weil du sie halt so schön einsammeln kannst, die Gegner. Das ist wiederum echt cool. Du kannst sie quasi, kannst eine halbe Stunde fast spielen, wenn du gerade eine Story-Sequenz zwischendurch hast und dann alle Zufallskämpfe auf einmal quasi aneinandergereiht beenden, bevor du dann wieder 30 neue einsammeln kannst, Gegner. Das heißt, du rennst quasi die Erkundungssachen am Stück durch und kämpfst dann am Stück.
Ah, okay, das ist natürlich ein super cooles, interessantes System, weil das ist das, was mich so jetzt abgeschreckt hätte. Die Kämpfe sind aber so ganz normal rundenbasiert, oder? Also das
ist so ganz klassisch. Ganz klassisch. Mega, also klassischer geht's nicht. Auch sehr, sehr langsam, so wie man sich Final Fantasy 3, 4, 5 halt auch vorgestellt hat, ja.
Ja, ich würde es trotzdem spielen. Also ich hatte irgendwie völlig vergessen.
Wie du es findest, ja.
Ja, vielen Dank für diese Erinnerung. Ich hatte völlig vergessen, dass es jetzt von Apple Arcade befreit wurde. Aus den Fängen des Apfels raus. Und ich fand das immer interessant. Also ich fand deswegen diesen Dioramas die total cool. Und ich weiß gar nicht, was für einen Namen das hat, aber das hat so einen Stil so. So sieht Nier Automata zum Beispiel an einigen Szenen halt auch irgendwie aus. Also ganz viel mit solchen.
Ja, das ist halt genau, warum ich warnen möchte. Wer es gerade mit so einem Blockbuster wie Nier Automata schon so im Hinterkopf hat, kann eigentlich nur wahnsinnig enttäuscht werden. Von daher, ich bin sehr gespannt, was du sagst. Ich möchte warnen, dass man nicht zu hohe Hoffnung hat. Es ist nicht schlecht, es ist halt nur sehr, sehr Standard. Und der Soundtrack aber hervorragend.
Ja. Ist jetzt für rein digital rausgekommen oder wie ist das?
Nee, das kommt für Switch, ich glaube, irgendwann in den nächsten paar Monaten. Dafür ist es angekündigt. Und ich habe jetzt aber halt, weil ich mich auch drauf gefreut habe, weil der Trailer cool aussah, habe ich mir halt die iOS-Version runtergeladen und habe das jetzt hier im Urlaub ganz viel gespielt.
Ach so, deshalb habe ich es nicht auf dem Schirm. Ich dachte, die Switch-Version wäre jetzt raus. Also ich sehe auch gerade, das kommt tatsächlich auch für alle Konsolen, also auch für PS5 und PS4. Gut, Xbox jetzt, doch auch sogar Xbox. Und kriegt anscheinend international auch sogar noch eine Reader-Version. Ja, das ist doch.
Kriegt jetzt auch Sprachausgabe, Japanisch und Englisch, aber naja. Also muss man auch dazu sagen, wahrscheinlich kriegt es jetzt auch endlich deutsche Texte. Die Texte sind jetzt nicht sonderlich schwer. Ich glaube, das kann man selbst mit Schulenglisch ganz gut alles bewältigen. Aber ja, kriegt jetzt wahrscheinlich auch deutsche Texte und halt Sprachausgabe dazu. Die Sprachausgabe könnte natürlich schon nochmal ein schöner Vorteil sein, weil es doch ganz nette Sequenzen zwischendurch hat, wenn er seine Erinnerungen, der Hauptcharakter, wenn er die Erinnerungen wieder kriegt.
Aber diese Dioramen in 4K stelle ich mir schon ein bisschen geil vor. Also, da bin ich.
Low Poly sieht hochaufgelöst eher schlechter aus, immer meiner Meinung nach.
Als nee, aber die Hintergründe sind doch nicht Low Poly. Also, das sind doch die Rahmen, die handgemacht sind. Klar, die Figuren sind produziert, ja. Da bin ich super gespannt drauf. Ja, bin ich echt gespannt. Vor allen Dingen, da gibt es halt da gibt es halt auch so Szenen, die zum Beispiel in so im Grün halt spielen mit Pflanzen und so. Man kennt das ja von diesem, weiß nicht, von Modelleisenbahnlandschaften und so. Da gibt es ja auch diese Dioramen, diese Miniaturbäume und daran erinnert mich das total. Sieht total cool aus.
Bin gespannt. Ja, was hast du denn mitgebracht, Micha? Ich sehe hier Super Pilot. Das klingt schon wieder so toll. Sag mir bloß, das ist wieder ein SNES-Spiel angelehntes Game.
Nintendo 64 diesmal. Diesmal ist es der Nintendo 64. Und zwar, kennt ihr denn alle von F-Zero die Nintendo 64-Version?
Die schon mal selbstverständlich, gesehen. Ist die beste. Die hat stabile 60 FPS und man ballert mit einem Wahnsinns-Speed über die Tracks.
Ja, genau. Und wenn ihr das vermisst habt, dann guckt euch mal Superpilot an. Superpilot ist ein Spiel auf Steam. Ein Hobbyprojekt von einer kleinen Handvoll Entwicklerinnen, die in ihrer Freizeit an diesem Spiel arbeiten. Deswegen geht die Entwicklung sehr langsam voran. Aber kann man jetzt schon spielen, ist fast fertig, wird dieses Jahr in der Version 1.0 rauskommen, ist ein Early Access Titel und ist das nächstbeste, was man zu F-Zero 64 bekommen kann. Das Konzept ist sehr ähnlich. Das ist so eine sehr, sehr low-poly-mäßige Grafik. Die ist sehr reduziert, mit sehr einfachen Shapes und mit sehr, sehr einfachen Farben und sehr eindeutig zu erkennen. Läuft auf vielen Rechnern relativ einfach und flüssig. Dafür, du hast, ähnlich wie bei F-Zero, ist es ein Anti-Grav-Racer. Also du bist da mit Gleitern unterwegs. Die steuern sich auch sehr ähnlich. Es gibt so Luftbremsen und man muss in den Kurven dann halt zum Beispiel auf so eine Handbremse drücken, um Boost zu bekommen und so weiter. Also man kann schön in die Ecke sliden. Und bei den Strecken sind genauso wie bei F-Zero auch Loopings dabei und diese Rundtunnel, also wo man dann halt quasi um so eine Röhre drumherum fliegen kann zum Beispiel und so. Und es geht halt richtig drunter und drüber, so ein bisschen wie man es von der Achterbahn kennt. Ja, und das ging alles schon ganz geil, aber das Beste ist, es sind 48 verschiedene Rennfahrerinnen auf der Strecke. Du bist da also genau wie bei F-Zero 64, ich finde, das war immer so das Alleinstellungsmerkmal für mich, da waren ja so wahnsinnig viele
auf 30, glaube ich.
Da ja, waren es 30, genau. Mhm. Und hier sind es bis zu 48, nice. Was dem Ganzen halt so einen richtigen Wuselfaktor gibt. Und ich fand das sehr erfrischend, mal wieder so ein Spiel zu haben. Es ist wirklich sehr einfach. Damit ist eigentlich quasi auch schon das ganze Spiel erklärt. Es gibt einen Vierspieler lokalen Koop. Wer will, kann das also im Vierspieler-Modus lokal im Splitscreen spielen. Aber auch einen Online-Modus und einen Track-Editor. Und das ist ganz cool. Du kannst halt die Standard-Tracks spielen, die sind ziemlich gut. Die machen auch Spaß, weil die Entwicklerinnen dort halt auch zum Beispiel so feine Sachen wie Nadelöhr-Sequenzen oder so eingebaut haben. Also was bei solchen Spielen mit 64 Racern sehr gut funktioniert ist, wenn man dann halt zum Beispiel dann plötzlich in so einen Engpass irgendwie reinkommt. Also man kommt von einer breiten Strecke dann so irgendwie in so einen schmalen Tunnel rein und dann kloppt man sich da drin. Solche Sachen, also die Tracks, die sehen erstmal einfach aus, sind aber wirklich sehr gut, die offiziellen. Das macht schon Spaß, das zu spielen und die offiziellen Cups zu zocken. Und wenn man das fertig gespielt hat, dann kann man immer noch die Custom-Tracks spielen. Und da kannst du auch sortieren nach den Bestbewerteten, nach denen, die zuletzt rausgekommen sind, kannst du auch Custom-Cups spielen und so. Und das Erlebnis ist da ganz gut. Also ich hatte ein, zwei Tracks, die nicht so toll waren. Ich hatte dafür aber auch ganz viele andere, die sehr, sehr gut waren. Wenn man sich an den Bewertungen orientiert, dann findet man da auch sehr coole Custom-Tracks, wo man wirklich auch gefordert wird. Also wo man die ganze Zeit irgendwie die Luftbremse ziehen muss und die ganze Zeit um die Ecke sliden muss und so. Das macht schon richtig Spaß. Und es ist ein super unkompliziertes Spiel, das nicht mehr macht als das, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Es ist super perfekt, um mal irgendwie 10, 15 Minuten mal schnell eine Runde zu spielen. Ich habe mich immer wieder beide erwischt, wie ich dann irgendwie zum Beispiel zwischendurch bei einer Kaffeepause mal eben einen Cup gefahren bin. Das geht dann irgendwie 15 Minuten und dann ist das Rennen auch vorbei. So wie ich eigentlich am liebsten F-Zero auch immer gespielt habe. F-Zero auch immer so eine kleine Runde. Und das fand ich echt cool. Also da sind so ein paar Sachen noch zu verbessern. Also dadurch, dass es Early Access ist, haben so eine Liste rausgegeben, dass dieses Jahr noch alles kommen soll. Da sind so Verbesserungen wie Performance drin, die so ein paar kleinere Ruckler gehen da raus, Track-Editor so besser werden, Online-Multiplayer so runder werden und so. Die haben aber auch ganz transparent erklärt, ey, das ist ein Hobbyprojekt für uns, wir verdienen damit kaum Geld. Wir arbeiten so schnell wir können da dran, aber das ist halt einfach nicht unser Hauptjob. Und deswegen gibt es dieses Projekt auch schon seit 2018, glaube ich. Und ist aber jedes Jahr immer so ein kleines bisschen geupdatet worden. Ich würde es aber trotzdem an alle F-Zero-Fans empfehlen, die sowas brauchen, weil es kostet nur 10 Euro. Jetzt gerade im Summer Sale, der noch eine Weile geht nach diesem Podcast, kostet jetzt gerade nur 5. Und wenn man Bock auf so ein F-Zero-Like hat, dann kann ich Superpilot, bester Name, kann ich dann echt empfehlen. Das ist also dann durchaus ein Blick wert.
Wir bekommen jetzt einige News, die wir vorbereitet haben. Ihr kennt beide wahrscheinlich den Dr. Disrespect, oder? Den kennt man. Kennt den eigentlich jeder? Ist das so eine Kultfigur?
Ich habe eigentlich erst so richtig von dem erfahren, als es einen Skandal um ihn gab, um ganz ehrlich zu sein. Davor kannte ich den vielleicht höchstens noch, weil er irgendwie bei den Videogame Awards mal aufgetaucht ist mit seinem komischen Look und mit seiner Sonnenbrille und seiner komischen Frisur. Und dann habe ich den nur so abgestempelt als Kunstfigur und dann irgendwie nicht mehr groß bemerkt oder realisiert. Also er war schon eher im amerikanischen Raum bekannt, würde ich sagen, oder?
Na klar, er ist englischsprachig. Ist als coole Sau, würde ich mal sagen, auf die Leinwand gekommen und hat auch viele Fans gesammelt, war dann eine Galionsfigur für zum Beispiel Turtle Beach oder für Twitch. Die haben einen großen Vertrag ihm angeboten über mehrere hundert Millionen Dollar für 2 Jahre. Und dann kam das Ganze aber nicht so richtig zustande, beziehungsweise wurde halb ausgezahlt, als es dann dazu kam, dass es einen Skandal gab, der nicht näher erörtert wurde. Und jetzt sind aber doch Details dieses ganzen Skandals ans Licht gekommen, nämlich dass er wohl unangebrachte Nachrichten an eine Minderjährige geschickt hat über die Twitch Whisper Chat Funktion. Daraufhin wurden jetzt alle weiteren Studios, er hat also auch ein Gaming Studio mitgegründet, die einen Shooter gerade in der Entwicklung haben. Nämlich die Midnight Society, so heißt das Entwicklerstudio, die machen gerade D-Drop, keine Ahnung, wie man es genau sagt, ist, glaube ich, ein Wortspiel auf Drop und Dead, also Dead Drop. Die haben jetzt auch gesagt, nee, mit dem machen wir nichts mehr. Ist alles ein bisschen schwierig, er ist halt eine riesige Marke. Und er selbst sagt auch immer noch, nee, das war alles nur halb so schlimm und ein bisschen harmlos. Hat in der Vergangenheit aber auch schon zugegeben, dass er seine Frau schon mal betrogen hat und alles. Und er wurde ja auch schon von Twitch mal gecancelt, weil er mit der Kamera auf der E3 aufs Örtchen gegangen ist und dann einfach weitergefilmt hat, während da halt Minderjährige gerade Urin gelassen haben im Hintergrund. Das war alles schon nicht okay. Es ist schwierig mit dem Guy Beam, wie er ja im echten Leben heißt. Ich wollte das einfach mal mit euch besprechen. Ich weiß nicht, Micha, kennst du ihn als Kunstfigur? Hast du schon mal ihm zugesehen? Er macht ja schon einen wahnsinnigen Aufwand. Also ich fand immer beeindruckend, wie er seine Streams macht technisch. Er hat da tausende Greenscreens, immer vorbereitete Snippets. Was Produktionsqualität anging, hat ihm da eigentlich selten einer was vorgemacht. Hast du mal was von ihm gesehen?
Nö, der geht völlig an meinem Interessenspektrum vorbei. Der interessiert mich einfach null. Sorry.
Nö, musst du ja nicht leid tun. Eigentlich ging es mir auch immer so, es gab dann halt hier und da immer mal wieder Sachen, gerade dieser technische Aspekt, den ich wahnsinnig spannend fand an ihm und seinen Streams. Also er ist jetzt als Kultfigur für mich jetzt auch, also er hat einen Schnauzbart, das finde ich schon per se erstmal, also die Kunstfigur hat einen Schnauzbart, er im echten Bart nicht, den klebt er sich halt auch an. Und als alter Freund von Magnum fand ich das schon per se erstmal nicht uncool. Und er konnte halt auch zocken, oder er kann zocken, er kann, wenn er Fortnite spielt oder so, schneidet er relativ häufig gut ab. Eigentlich ist es halt schon schade, dass jemand dann so dem ganzen Zirkus verfällt. Man kann es ja nie zu 100% sagen. Er hat halt eine Gegendarstellung, keiner hat irgendwie wirklich, er wurde nie verurteilt oder so. Es gibt halt nur jetzt diese ganzen Vertragsauflösungen zwischen Turtle Beach, zwischen seinem Entwicklungsstudio, zwischen Twitch. YouTube hat ihn inzwischen auch gebannt. Er kann also kein Video mehr monetarisieren und hat jetzt in seinem letzten Stream halt gesagt, das wird wahrscheinlich sein letzter sein und jetzt ist es an der Zeit, in den Sonnenuntergang für ihn zu reiten. Ja, vielleicht ist das der richtige Weg. Würde mich interessieren, vielleicht hat ja einer von euch da draußen noch eine Meinung zu Dr. Disrespect. Gerne in die Kommentare bei Discord vielleicht. Rein. Dann gab es noch eine News bei Video Games Chronicle, dass sich Miyamoto langsam auf seinen Abschied vorbereitet. Er sagt, ich weiß nicht, was die nächsten 5 Jahre so bringen werden. Für mich und für andere. Ich fühle mich schon länger so, dass ich keine Hauptverantwortung mehr habe. Ich gucke jetzt mal nach jemandem, dem ich vielleicht den Staffelstab überreichen kann, weil es für mich vielleicht bald nicht mehr weitergeht hier bei Nintendo. Das ist natürlich sehr schade. Wir wissen alle, er hat Zelda erfunden, er hat sich Mario erdacht, Donkey Kong, all die großen Dinge, all der große Einfluss. Aber ja, jetzt geht dort wahrscheinlich bald eine ganz, ganz große Ära zu Ende. Und ich wollte es hier schon mal angedeutet haben, dass er zumindest auch das weiß, dass es für ihn jetzt in die letzten Züge geht im professionellen Arbeitsleben. Er ist ja eh schon sehr uralt, ne? Also das ist, er macht ja eh schon weit über die Rente hinaus gerade schon Videospiele und den für Mario Brothers Film, den er zuletzt verantwortet hat.
Japanische Verhältnisse noch nicht so alt. Okay. Also der Altersdurchschnitt in Japan ist ja relativ hoch. Und
72.
Er ist jetzt 71.
Also er wird 72, und, genau. Ja.
72 sogar. Ach so. Hä, hat er nicht am 26. November Geburtstag? Egal. Auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall für japanische Verhältnisse auf jeden Fall schon höheres, mittleres, älteres Alter. Kann man das sagen? Also er ist auf jeden Fall rentenreif, aber es gibt viele japanische, einflussreiche Leute, die natürlich noch sehr viel älter sind. Also ich finde auch, der sieht gar nicht. Also es ist
Wahnsinn, gell? Der sieht so jung und frisch noch aus, finde ich auch. Wenn du vergleichst, was für Leute jetzt die USA bald so regieren.
Ja. Ja. Der ist so, der hat noch so einen Enthusiasmus und wenn der grinst, dann irgendwie ist das Grinsen einfach so mega ansteckend und so. Also es ist nicht das, was man, vielleicht haben wir auch einfach nur eine sehr seltsame Vorstellung von Menschen, die alt werden. Es ist einfach nur ich finde, er strahlt immer noch eine gewisse Energie aus, aber man kann es ja
verstehen. Sein letztes Spiel ist schon länger her, ne? Also er hat Zelda ja schon lange abgegeben vor Breath of the Wild. Sein letztes Zelda, auch das eigentlich nur noch so halb, war ja Skyward Sword für die Wii. Und seitdem ist eh alles fast ohne ihn gemacht worden.
Er ist Supervisor, ne? Also er hat für Wonder hat er schon noch Supervising gemacht und er hat für Pikmin war er schon noch Producer und so. Er ist schon noch am Start. Er ist halt nur, klar, er hat ja, mein Gott, also die Spielografie, die er auch hat, die ist ja auch wahnsinnig groß. Wenn man, hat ja weit über 50, 60 Titel irgendwie da seine Finger drin gehabt und so, das ist schon irre viel. Und ich glaube, wenn jemand hier in Rente gehen darf, wenn er da jetzt Bock drauf hat, dann
aber
ja
wohl hallo.
Miyamoto. Ich glaube, das ist
also,
der hat ja wohl, also der mich wundert, dass der nicht schon sehr viel eher in Rente gegangen ist, aber das zeigt aber auch einfach, dass der so tierisch Bock auf seinen Job hat und das auch wirklich liebt. Und ich glaube dem das auch. Also wenn immer der irgendwie öffentlich auftritt oder wenn der, es gibt ja diese berühmten Bilder, wo er mit Leuten dann irgendwie auf der Convention dann irgendwie gemeinsam spielt und so. Ich denke, das ist ein ganz nahbarer Typ, der einfach Bock halt auch hat, Leuten Freude mit Spielen zu geben. Und ich denke, das ist ein Grund, weshalb er dann mit 72 Jahren immer noch...
Ja, und mit 72 bist du ja kreativ jetzt auch noch nicht am Ende. Also das heißt ja nicht, dass er ständig acht Stunden am Tag irgendwo was programmieren oder produzieren muss, aber als kreativer Ideengeber, als Vater von so vielen Figuren, das hält dich ja auch jung. Also ich glaube, der sieht auch deswegen so jung aus, weil er halt so viel Menschen glücklich gemacht hat. Ich glaube das wirklich so, ja, dass das so ein erfüllender Job auch ist, bei so einer Firma mit so einem Stellenwert da noch tätig sein zu dürfen auch und nicht einfach so aufs Abstellgleis geschoben zu werden. Ich glaube auch alle bei der Nintendo sind total froh, so ein Mastermind wie ihn so lange wie möglich noch als Ideengeber, als Figur, als Charakter, so als Gesicht von Nintendo irgendwie zu haben. Ich bin mir sicher, dass der da noch einige Jahre aktiv sein wird auch.
Ich glaube, die Frage, die sich mir parallel irgendwie aber auch stellt, ist halt aber auch, dass er sich vielleicht in seinem Alter jetzt auch so ein bisschen fragt, in welche Richtung sich die Spieleindustrie allgemein gerade bewegt. Und ob diese Gedanken sich da, also es ist ja schon ein Schritt, sich öffentlich dazu zu äußern, hey, ich gehe vielleicht in den Ruhestand bald, ne? Und hat das vielleicht was parallel mit der Entwicklung zu tun, in der sich die Spieleindustrie gerade bewegt? Also gerade in den letzten Monaten haben wir ja bemerkt, dass dieses ganze Konzept auch nicht so richtig funktionieren kann und dass da eine Kündigung nach der nächsten rauskommt. Und vielleicht ist es auch so, ist es nur so mutmaßend. Ich frage mich halt einfach, ob er das jetzt auch so sieht und sagt, vielleicht ist jetzt so der Punkt gekommen, wo meine Generation, die ich irgendwie prägen konnte, vielleicht auch so langsam vorübergehen. Vielleicht kommt jetzt einfach eine neue Ära, mit der ich mich nicht mehr identifizieren kann.
Ja, also er hat dem Guardian gegenüber gesagt, dass er schon eher darüber nachdenkt, wie lange er noch lebt. Also es ist wirklich auch so eine Gesundheitsfrage vielleicht für ihn oder dass er halt nicht weiß, ob er in 3, 4, 5 Jahren überhaupt noch bei uns ist, ne? Auf dem Planeten.
Ach so, hat er irgendwie was.
Er hat, sein Zitat war: "More so than retiring, I'm thinking about the day I fall over." Das, würde ich schon so lesen, dass er darüber nachdenkt.
In dem Alter machst du dir natürlich auch über deinen Tod
Gedanken, aber
es gibt keine Gerüchte über irgendwelche Krankheiten oder so. Ja.
genau, keine Krankheiten oder so, über die wir wüssten. Aber ja, das ist halt auch der Gedanke, den ich hatte. Ich hoffe, es ist halt nicht irgendwas vorgefallen oder irgendeine Diagnose, die er bekommen hat, was ihn jetzt...
Ich könnte mir vorstellen, er macht die 50 noch voll. Also. Ich habe gerade gesehen, der ist in meinem Geburtsjahr ist der zu Nintendo, 1977. Ich bin jetzt 46, also 50 Jahre Nintendo Firmenjubiläum, das ist doch ein gutes Alter, um dann aufzuhören.
Das wäre cool. Ja. Müssen wir alle die Daumen drücken.
50 Jahre, überleg dir schon.
So, Manu.
50 ja, Jahre Insert Moin kriegen wir auch hin, oder? 2060?
Das wäre
nicht
cool.
So unrealistisch.
Sollten wir auf
nicht
jeden
mehr
Fall
so weit hin, Jungs.
Muss ich aber sehr alt.
Aber wie alt sind wir da bitte? Warte mal, 2060 ist in über 30 Jahren. Ich weiß nicht, ob ich mit über 70
ich
noch podcast. Mal sehen. Ja, dann, ich weiß nicht, ob ich jetzt unangebracht überleiten sollte. Ich lasse es mal. Manu, du hast noch mitgebracht, mehr Barrierefreiheit auf der Gamescom 2024. Jetzt werden alle Hersteller gebeten, dass auch alle dort an den Ständen Spaß haben können, Freude haben können und auch die Geräte erreichen können, die aufgestellt werden. Das finde ich ein sehr guter Punkt. Ich erinnere mich nämlich auch in der Vergangenheit, die hohen Bühnen und so, das war für Menschen im Rollstuhl zum Beispiel teilweise nicht möglich, auf eine Bühne hochzukommen und mitzumachen. Und von daher finde ich es sehr gut, dass alle jetzt da gebeten werden, dem Beispiel von zum Beispiel ja auch Nintendo oder Microsoft jedes Jahr, die haben das immer schon sehr gut gemacht, die großen Hersteller, dass halt alles ebenerdig ist und alles für jedermann und jeder Frau zugänglich ist.
Microsoft war da immer Vorreiter, die hatten ja auch den Accessible Controller wirklich an allen Spielstationen dann aufgebaut, Rampen an den Stages und so weiter und auch immer Support-Leute, die dir geholfen haben und so. Das sollte Schule machen, haben wir damals ja auch schon gelobt, dass Microsoft da schon immer eine Vorreiterrolle hat, dass es jetzt erst quasi Accessibility-Richtlinien von der Messe gibt, damit alle Stände so gestaltet werden sind. Es kommt schon relativ spät, muss man tatsächlich sagen. Also wenn man, ich bin ja gerade im Ausland auf einer Messe und so, habe ich auch schon erzählt, in Indianapolis und in Birmingham und so, egal auf welcher internationalen Messe ich war, die sind alle weiter als Deutschland. Ja? Sowohl wenn bei den Straßenbahnsystemen, in öffentlichen Einrichtungen, überall sind Rampen, überall sind Aufzüge, überall sind Accessibility-Features. Also Deutschland hängt da sehr hinterher. Und das sieht man jetzt auch wieder hier. Ich finde es löblich, dass die Kölnmesse das jetzt eben auch als Richtlinie rausgibt, dass mobilitätseingeschränkte Personen und Rollstuhlfahrende besser eben dort sich zurechtfinden sollen. Und das ist aber nur ein Schritt. Also da kann man ja sehr, sehr, sehr viel mehr machen, gerade was auch ganz viele andere Einschränkungen angeht. Finde ich gut, dass sie das jetzt machen, aber kommt ehrlich gesagt viel zu spät.
Richtig, richtig. Vielleicht hier nochmal der Hinweis, auch auf unser Community-Treffen im Bereich der Gamescom 2024, die Opening Night Live, könnt ihr mit uns gemeinsam erleben.
Im Lost Level, in einer Bar, eine E-Sports-Bar in Köln, genaue Adresse und so, findet ihr, wenn ihr einfach Lost Level eingebt und die genauen Details machen wir dann pünktlicher zur Gamescom, was es dann bedeutet. Also Patreons und Steadies kriegen dann noch ein Goodie, kriegt dann irgendwie ein besonderes Armbändchen, dann gibt es natürlich Gin Tonic für alle und solche Geschichten. Aber ihr könnt da auch natürlich auch ohne hinkommen. Also wir sind keine geschlossene Gesellschaft und wir machen ein gemeinsames Public Viewing sozusagen. Ich habe übrigens heute gelernt, dass Public Viewing ja eine Leichenbeschauung ist in Englisch, gell? Die Deutschen haben diesen Begriff gekapert. Ein Public Viewing ist, wenn du im Leichenschauhaus einen offenen Sarg Besichtigung hast.
Ja, habt ihr schon mal,
da kommt das auch
Serie den Nick gesehen?
Ja. Und die Deutschen wieder Public Viewing. Ja, komm, so nennen wir das, wenn wir Fußball gucken draußen.
Das ist dieses, kennt ihr diese Bilder, wo quasi die Autopsie dann so in der Mitte durchgeführt wird und dann sitzen die Leute halt drumherum, aber so erhöht. Also die sind dann auf so einem Podest oder so drauf und gucken dann runter. Und ja.
In den Serien, die ich gesehen habe, hieß das irgendwie Open Casket, glaube ich. Oder ist das dann nochmal was anderes? Na, egal.
Genau, aber da könnt ihr dazukommen und dann schauen wir die Opening Night Live zusammen. Freut mich schon.
Ganz genau. Ich freue mich auch schon megamäßig drauf. Ich hoffe, wir bekommen gutes Wetter, dass alle gut dorthin kommen und wir dann gemeinsam dort die Spiele feiern können. Dauert nur noch anderthalb Monate. Es ist nicht mehr.
Ja, und es sagen immer mehr Leute zur Gamescom zu. Also es scheint doch wieder ein bisschen mehr Spiele zu werden und doch wieder weniger Influencer Meet and Greet. Das ist auf jeden Fall zu beobachten. THQ hat jetzt auch wieder zugesagt und so. Klar, Sony ist nicht dabei, Nintendo ist nicht dabei, aber ich glaube, wir werden trotzdem einige neue Spiele dort sehen und anspielen können.
Ja, und die Opening Night Live will ja auch gefüllt werden, von daher gehst da die Hoffnung, vielleicht auch noch mehr vom neuen Anno und so zu sehen.
Anno, Mann, du spielst das neue Anno schon, Mann.
Insider zu dem schönen Werbespot mit Sky Dumont. Wer sich den angucken will, haben wir, glaube ich, in dem Discord mit drin.
Ich hatte es letztes Mal in die Folge geschnitten sogar.
Sogar in die Folge, perfekt, sehr gut gemacht. Kommen wir zum Mailbag. Dort haben wir zwei Auswahl. Jetzt würde ich noch mal kurz fragen. Manu, hattest du den anderen dazu geschrieben, weil wir beide machen wollen, oder sollen wir den oberen nehmen?
Ich fand den oberen interessanter für uns zum Abnörden.
Alles klar, dann nörden wir mal los. Simon schreibt, was war für euch die beeindruckendste Technologie oder der beeindruckendste Technologiesprung in der Geschichte der Games? Zum Beispiel das erste 3D-Spiel oder 3DFX, Spiele mit 3DFX sehen, erste Mal Sprachausgabe, Analogstick, irgendwie sowas.
Ist einfach Micha. Ridge Racer. Remember that one? War für mich tatsächlich Ridge Racer, eigentlich vielmehr die erste PlayStation. Ridge Racer ist nur tatsächlich das erste Spiel für die PlayStation gewesen. In Japan jedenfalls. Die sind ja alle durchnummeriert und da gibt es halt Nummern, die auf den Releases drauf sind. Und das war wirklich der allererste Release, der rauskam. Deswegen nehme ich das mal. Aber grundsätzlich erstmal PlayStation. Also ich kann mich erinnern, dass ich im Supermarkt war und die PlayStation war ausgestellt, kurz vor dem Weihnachtsgeschäft, ey, und mein Gehirn ist einfach explodiert. Also da lief halt Arena Toshinden, das erste Prügelspiel.
Das war auch so geil,
Ist halt einfach nicht so, kein so gutes Fighting-Game aus heutigen Maßstäben und so, aber es ist legendär, weil es einfach das erste richtige 3D für viele von Kontakt war. Und klar, es gab vorher auch 3D, schon im anderen Umfeld, aber die PlayStation hat es halt wirklich so erstmal so wirklich auf die Fernseher wortwörtlich gebracht. Ne? Du kannst vorher halt Donkey Kong, und das hat mich auch beeindruckt, das allererste Donkey Kong, vielleicht erinnert ihr noch dran, wo diese vorgerenderten 3D-Grafiken drin waren und so, und da war mein Mind schon blown.
Donkey Kong Country meinst du?
Super Nintendo. Mhm. Yeah. Und dann war das nächste aber wirklich dann halt die PlayStation 1. Und die erste Fuhre an Spielen, die da rauskam, ich kann mich noch erinnern an Ridge Race halt eben. Es war halt nur dieser eine Track, aber sowas habe ich noch nie gesehen zu dem Moment. Also diese Geschwindigkeit, die einfach die schnelle 3D-Ausgabe,
die Sprachausgabe,
der Start, wenn die Autos am Anfang starten, du stehst dann da und dann läuft dann halt dann noch die Frau mit dem Schild vorbei und so. Und du fährst und dann siehst du dann oben Arcade-Game über dem Tunneleingang und du fährst durch diesen Tunnel durch und dieser Tunnel wirkt so total schnell und dann driftest du da um die Ecke und dann kommt die Techno-Musik, die 90s-Techno-Musik aus dem Grund. Das war so geil.
Du hast auch ein super Spiel genommen, weil das war halt auch ein riesen Megasprung einfach für das Genre Rennspiele. Wenn man bedenkt, was man davor an Formel 1 Spielen oder so auf dem Super Nintendo gespielt hat, alles halt 2D, alles Sprite-basiert, alles nicht wirklich das, was man unter einem Rennspiel sich vorstellt, und dann auf einmal dieser 3D-Hammer, Ridge Racer oder halt auch Gran Turismo.
Also klar ist, dass es natürlich vorher alles schon in Arcades war. Ne? Also das muss man, aus meiner Perspektive war das aber so, dass ich diese Arcades nie gesehen habe. Was ich mal gesehen hatte, war auf einer Fähre in dem Arcade-Raum so ein Sprite-Skating-Spiel. Das war das erste 3D, das ich da hatte. Da gab es so ein Spiel, wo man in so Achterbahnloren unterwegs ist und auf Gegner geschossen hat. Ich komme leider gerade nicht auf den Titel, aber ich wette, Leute, die in Arcade-Boards sammeln, die wissen sofort, was gemeint ist. Und das war so das 3D, das ich kannte. Oder auf einem Amiga, diese sehr, sehr langsamen 3D-Spiele so. Mhm. Wo du zwar Vektorgrafiken hattest, aber es war wirklich langsam so
Stunker Racer,
Elite Frontier 2 oder so, aber Ridge Racer war halt fucking schnell. Und dann denkst du, okay, ich brauche eine PlayStation, ne? Ist auf die Wunschliste gesetzt. Und dann kam Wipeout. Und Wipeout hat einfach komplett mein Gehirn gefickt. Das war einfach das Geilste. Die Musik. Und das wirkte ja noch schneller als Ridge Racer und so. Und das war für mich persönlich das krasseste, aus meiner Perspektive, das krasseste 3D. Und ich glaube, ganz viele Leute assoziieren deshalb diese erste PlayStation auch ganz stark damit, weil es der erste 3D-Kontakt irgendwie war. Ich habe mir dann trotzdem...
Und das optische Medium, CD, allgemein, die PlayStation war ein
Riesensprung. Das war ein riesiger, gigantischer Sprung, der technisch gesehen natürlich woanders schon existierte, in Arcades und so, aber der war halt affordable für dich als Consumer. Also der war halt für dich erreichbar zu Hause. Also du konntest dir eine PlayStation nach Hause holen und hattest dieses 3D dann plötzlich
auf deinem eigenen Bildschirm. Mhm. Und klingt jetzt total bescheuert, aber aus der Sicht aus den 90ern und vor allem, wenn du vorher einen Super Nintendo hattest, der auch schon coole Sachen gemacht hat, war das schon ein gigantischer Sprung. Also das war für mich sensationell.
Leider eine Konsole, die aber sehr stark unter schlechten PAL-Anpassungen gelitten hat, die PlayStation 1 in Europa. Unter anderem auch Ridge Racer war in der PAL-Fassung absolut für mich unspielbar im Nachhinein, aber natürlich nicht weniger beeindruckend, wenn man da nicht so
ganz,
im Detail
ganz cool noch als Abschluss hier, es gibt von Ridge Racer, gibt's bei, ich glaube, bei Rage Racer war das dabei. Es gibt halt einen vierten Teil, der auch sehr gut ist übrigens. Da gab es eine Demo von einem ersten Spiel, das dann in 60 Frames lief.
Richtig, das war, genau, war aber bei Rage Racer, war glaube ich direkt nach Ridge Racer. Also
ja, kam der direkt danach. Okay, auf jeden Fall war das ist total interessant. Also das ist, die haben, ich weiß nicht, warum das als Demo betitelt wurde, aber es ist halt quasi auch nur dieser eine Track, nur dass der halt wirklich mit 60 Frames lief. Also da haben die Zauberer bei Namco es irgendwie geschafft, noch die Ressourcen freizuschalten auf der PlayStation und haben gesagt, hier habt ihr das erste Spiel nochmal in 60 Frames. Und das war wirklich so dein Gehirn. Man kann es nicht... War irre schnell und irre gut.
Ja, da waren noch auf einer Plattform Riesenschritte und riesengroße Evolutionen möglich. Manu, was hat dich denn beeindruckt? Was würdest du hier als Antwort geben?
Ja, bei mir ist es eine Weile her. Da hat Miyamoto zwar schon ein paar Jahre bei Nintendo gearbeitet, aber es ist sehr, sehr lange her. Raytracing auf dem Amiga.
Oh.
Ihr kennt ja noch den 3D-Juggler. Das war so eine Demo und dann die ganze Demoszene auf dem Amiga. Oh, yes. Das war, glaube ich, das, was mich einfach weggeblasen hat, wo ich dann wusste, okay, ich werde mein restliches Leben was mit Computern und Videospielen und so machen. Also das vergisst man gerne, aber das Raytracing hat nicht Nvidia erfunden mit den Grafikkarten und auch nicht 3DFX hat mich dann auch nicht so weggeblasen, auch wenn das auch sehr, sehr cool war. Natürlich auch das erste Mal 3D-Mario zu spielen, aber so, wenn ich diesen einen Moment rauspicken würde, dann glaube ich, dieses Erstaunen, wir hatten davor Grafik wie beim C64 und dann kam der Amiga und das war halt ein Wunderkind, so was Grafik angeht. Sound sowieso, aber dieses erste Mal zu sehen, wie sich so Objekte innerhalb von irgendwelchen Kugeln spiegeln, da wusste ich, okay, krass, das, da steckt so viel drin in den Maschinen, dass wir jetzt bis heute warten mussten, bis richtiges Echtzeit-Raytracing berechnet werden kann, hätte ich jetzt nicht gedacht. In dem Moment dachte ich, nächstes Jahr kommen Spiele mit Raytracing raus. Hat ein bisschen gedauert, aber das war schon so zu sehen, wie so hoch detaillierte Computergrafik aussieht, das war für mich, glaube ich, so einer der prägendsten Momente, was so die technologische Sprung angeht. Und wie gesagt, davor hatten wir halt Pixelgrafik und C64 und 8-Bit und 16-Bit und so. Und dann kam der Amiga da um die Ecke. Schon, war schon sehr geil. Ja.
Sehr schönes
so
Beispiel.
Gute Demos, ne? Für
doch, die waren irre. Was die aus 128 Kilobit oder was auch immer rausgeholt haben, das war echt krass.
Das, was mich umgehauen hat, war die State-of-the-Art-Demo, die ist super bekannt. Da hast du so tanzende Leute die ganze Zeit gehabt. Ne? Das sah aus wie so ein, im Prinzip eigentlich wie ein Techno-Musik-Video, wo die ganze Zeit eine Frau rumtanzt. Und das sah aber cool aus, weil das waren halt nur Violetten, aber die wirkten so Rotoscoping-mäßig animiert. Ne? So ein bisschen wie bei Prince of Persia. Ja. Und war es wahnsinnig beeindruckend. Und generell, es lohnt sich total, da die Zeitreise zu machen, auf YouTube zu gehen und einfach nach Amiga-Demos zu suchen. Das ist super geil. Die Musik alleine schon, die bringt einen zurück. Und wenn ihr jetzt fragt, das hat das mit Spielen von heute zu tun? Also die Leute von Returnal zum Beispiel, Hausmarki, die haben ihre Ursprünge zum Beispiel in der Demo-Szene. Und die ist auch heute noch... die gibt es auch heute noch. Also die haben zwar natürlich auch mit Returnal dann zu Unreal Engine geswitcht und so, aber man merkt da schon an einigen Sachen, dass da noch sehr viele optische Tricks reingebracht werden. Und außerdem gibt es immer noch kleinere Conventions zur Demoszene. Also in Europa gibt es das teilweise noch, wird noch gemacht. Ich glaube, es kommen heute auch noch Demos raus, je nachdem.
Schöne Überleitung, Unreal Engine. Eine der absoluten WTF-Momente für mich war definitiv Unreal, als es rauskam. Oh ja. Und man das dann mit der ersten Voodoo-Karte beschleunigt in seinem Rechner 98 gefahren hat. Das war wahnsinnig. Also mein Bruder hatte dann die Voodoo-Karte und ich kannte halt nur die Software-beschleunigte Version in 640x480, was ich noch runterregeln musste auf 320x240 mit meiner Intel-Grafikkarte. Das war der Horror. Und er dann ballerte dann in 800x600 3DFX beschleunigt. Alles glatt. Es sah für mich alles fotorealistisch aus. Das war definitiv ein ganz prägender Moment. Genauso auch Donkey Kong Country vorher, da erinnere ich mich stark dran, dass ich da diese VHS-Videokassetten von Nintendo zugeschickt bekommen habe und dieser Hype allein schon, dieser technische Hype für mich so groß war. Aber wenn ich eins rausnehmen müsste, wäre es für mich doch der Analogstick vom Nintendo 64. Der hat mich am stärksten geprägt und es ist auch das Eingabegerät, wo ich mich am stärksten so drauf eingelebt habe. Also ich bilde mir sehr viel drauf ein, wie sehr, wie nuanciert ich auch diesen Analogstick bewegen kann. Es gibt ja die Leute, die den immer nur so antippen und auch dieses Analoge nur so kaum nutzen, also so immer ganz extrem oder vielleicht mal 50%. Aber wenn ich einen Analogstick in die Finger kriege durch das jahrelange Training, würde ich sagen, kann ich auf jeden Fall so auch 40% bis 60% oder 80% in so einen Winkel gehen. Und der N64-Analogstick war ja nicht nur 8 Wege, das war ja wirklich komplett rum. Also hervorragende Innovation, von der ich bis heute so sehr profitiere und gleichzeitig, oder Games auch natürlich profitieren, und gleichzeitig ist es aber auch ein Schritt, der viele Spielende zurückgelassen hat. Es gibt ja bis heute ganz viele, die sagen, nee, ich will lieber Digitalkreuz oder halt Cursor-Tasten, nur Richtungstaste auf der Tastatur, und wenn es damit nicht spielbar ist, ist es für mich kein Spiel. Mhm. Versteht ihr?
Ja. Nee, da bin ich also auch bei dir. Analogstick hat mich so versaut, dass ich danach nichts mehr mit Digipad spielen kann. Definitiv, ja.
Das war richtig gut. Und die Physik in Halo will ich einfach noch so als Honorable Mention. Ich weiß noch genau, wie viele krasse Physikvideos ich mir angeguckt habe, wie man die Buggies irgendwie so halb über die Map geschleudert hat.
Ja, das war bei mir Half-Life 2.
Sehr, sehr prägend.
Zu realisieren, dass Physik in Spielen ein Charakter, wirklich eine Spielmechanik sein kann. Das fand ich auch bahnbrechend, ja.
Wusstet ihr, habt ihr noch Erinnerungen, wie die Half-Life-Demo oder so vorher geleakt worden ist, die erste Version? Könnt ihr euch noch daran erinnern?
Das weiß ich gar nicht mehr.
Das war noch zu einer Zeit, wo ich auf Netzwerkpartys unterwegs war. Und da hatte dann irgendjemand halt dann dieses Material zu Half-Life rausgebracht. Das war lange bevor das Spiel offiziell angekündigt worden ist, bevor man da irgendwie vom Valve Gameplay gesehen hat. Da hatte irgendjemand halt ein Video von einem ganz, ganz frühen Gameplay irgendwie aufgenommen, wie das möglicherweise irgendwie aussieht. Und das war damals ja eins der gehyptesten Titel, die man sich vorstellen kann. Also Half-Life 2, da haben wirklich alle wahnsinnig lange drauf gewartet.
Ach, Half-Life 2.
Genau. Eins gar nicht. Okay. Eins habe ich erst...
Deswegen, zu 1 kann ich mich nicht an den Leak oder so erinnern, aber Half-Life 2,
da gab es halt auch so diesen Demo-Raum, wo die Physik halt gezeigt worden ist, wo du dann irgendwie so ein Fass hattest, das dann von ganz oben fallen gelassen wurde, und das fiel dann durch mehrere Hindernisse nach unten irgendwie so durch, und das war für die Leute damals irgendwie also das Krasseste überhaupt. Also niemand konnte fassen, dass dieses Fass, wenn man das anschießt, in Flammen erstmal aufgeht, bevor es überhaupt explodiert. Ist ja irre, ja. Das brennt erstmal. Wow. Und viele andere Sachen, die heute in Spielen relativ selbstverständlich sind, weil die Physikergebnisse auch sehr advanced sind, aber das war damals bei Half-Life sensationell. Aber Fun Fact, der Hype war natürlich real, und wir haben alle dann auch Half-Life gekauft und dann Steam installiert. Wir hatten natürlich keinen Bock auf Steam. Das war damals eher so, warum muss ich denn jetzt so einen kleinen installieren und sowas und so weiter. Aber mich hat es irgendwie nicht gehalten dann.
Du hast Half-Life 2 nie durchgespielt?
Ich fand Ravenholm ganz cool und so. Und irgendwann gibt es so eine Stelle, wo man durch so...
ganz viel mit dem Buggy.
Das war doch ganz gut. Aber es gibt so eine Stelle, wo man dann irgendwie so auf Eisenbahnschienen unterwegs ist, und dann wird man halt immer weggesnipert. Und da war ich immer so, nee.
Okay.
Und über diese Stelle bin ich nie hinausgekommen, weil das einfach keinen Spaß gemacht hat. Das hat mich auch bei Medal of Honor immer genervt, wenn es diese Sniper-Missionen gab, wo man dann irgendwie mehr herausfinden musste, wo ist der Trigger jetzt, wo man angeschossen wird oder nicht. Und ich fand das so extrem dröge, dass ich das nie zu Ende gespielt habe.
Ja. Interessant. Ich habe ja tatsächlich Half-Life 2 Episode 2 auch erst nach Half-Life Alyx durchgespielt. Habe ich da auch erst meine Half-Life 2 Journey beendet. Aber bevor wir jetzt noch ins Detail und in die nächste Story abdriften, vielleicht noch die Aufforderung, schreibt euch uns auch gerne, was eure beeindruckendste Technologie ist, die euch mitgenommen hat, der beste Technologiesprung oder das Feature, was euch am meisten umgehauen hat. Gerne in die Kommentare auf YouTube oder auf Discord.
Zählt auch der Trans-Vibration-Controller übrigens, ne?
Es zählt alles. Auch eine Tanzmatte.
Der Trans-Vibration-Controller war ja schon. Googelt das mal.
Ja? Googelt das mal und supportet Insert Moin auf patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin, um die Premium-Episoden unter der Woche zu hören. Zum Beispiel nächste Woche The First Descendant, ein Preview mit Eike, wenn ich das richtig sehe, und natürlich auch den Gürtel für den Juni 2024. Ist das nicht dann schon Juni? Descendant.
Die machen diese coolen
Trailer. Nee, aber der Gürtel ist noch vom Juni.
Ah, der Gürtel vom Juni, verstehe. Genau. Also, bis zur nächsten Woche, dann wieder in gewohnter Umgebung, ohne italienische Vogelzwitscher im Hintergrund, falls ihr das überhaupt gehört habt und nicht Ophonic das nachträglich rausfiltert. Ich bin selbst gespannt, wie die Qualität der Episode sein wird. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.